Einen wunderschönen guten Morgen. Dieses Mal wieder nicht aus dem Funkhaus in Unterföhring, sondern mir gegenüber virtuell sitzt die Kathi.
Mir gegenüber sitzt die Birgit. Grüß Enk.
Servus.
Herzliches Willkommen. Wir sind ja schon bei Folge 4.
Ja, schön, dass du wieder da sitzt.
Wir knüpfen halt an unser Feedback an, das wir gekriegt haben. Und deswegen ist das halt eine sehr spezielle Folge, weil es ein sehr spezielles Thema in meinen Augen oder in unseren Augen betrifft. Und da wollen wir uns halt drüber kurz unterhalten. Und das ist tatsächlich das Thema Rassismus. Ich finde es schon grundsätzlich, das möchte ich vorweg sagen, wirklich schade, dass man sich überhaupt über sowas unterhalten muss. Gleichzeitig ist es offensichtlich Thema in unserer Gesellschaft und auch in unserem schönen Wald.
Das Feedback hat uns wirklich beschäftigt. Es geht konkret um eine Hörerin, die hat niederbayerische Wurzeln, sie hat gleichzeitig asiatische Wurzeln und sie hat in ihrem Feedback beschrieben, wie sie mit dem Thema Rassismus konfrontiert worden ist, also sowohl im Wald als auch in Minga. Und sie hat da einige Unterschiede festgestellt und vielleicht auch Parallelen. Sie hat erwähnt, dass ihr der Rassismus im Wald sehr direkt und frontal begegnet ist. Sie sagt, ihr ist leichter gefallen, Menschen im Bayerischen Wald mit rassistischen Gedanken oder rassistischen Handlungen oder Äußerungen zu begegnen, weil sie es einfach gleich gesehen hat und gleich gewusst hat, was das natürlich nicht entschuldigt und auch nicht beschönigt. In Minga, meint sie, ist es alles ein bisschen subtiler und man wird angeschaut und man hat so dieses Gefühl und man weiß nicht, wie soll man darauf reagieren. Und das ist jetzt halt so unser Thema.
Das ist schon was, was man zu denken gibt. Und ich habe mir mal so eine politische Landkarte angeschaut von der letzten Wahl und da geht ganz deutlich daraus hervor, dass der östliche niederbayerische Wald oder beziehungsweise der Streifen an unserer bayerischen Grenze Richtung Osten vermehrt AfD wählt, was mich sehr traurig macht. Insofern passt es natürlich jetzt genau mit dem zusammen, was du sagst, dass sie da das erfahren hat müssen. Die Frage ist, was hat er da zum Suchen oder beziehungsweise wieso sind wir da hinten im Wald
so geneigt dazu, ein Kreuzchen genau dort zu setzen?
Ja, genau.
Weil, um das vielleicht ganz kurz einmal mit Zahlen zu belegen, also wir haben bei der Bundestagswahl in Maut 28% AfD-Wähler gehabt. Das ist schon eine ganze Menge. Man hat ja auch eine gewisse Motivation, die dahinter steckt, wenn man bestimmte Parteien wählt. Uns stellt sich die Frage, wie kämen knapp 30% zustande? Wie kann das sein, dass das gerade in unserer Gegend einfach so deutlich heraussticht?
Ich habe für meinen Heimatort auch mal nachgeschaut. Ich glaube, bei mir sind es 22%, was auch nicht weniger schlimm ist. Das, was mir jetzt halt spontan dazu einfallen darf, ist das, dass ich sage, okay, der Wald hat ja von der Struktur oder beziehungsweise von der Altersstruktur ein bisschen sie von den Einwohnern her nach hinten verschoben. Das heißt, die Jüngeren ziehen weg, obwohl wir schon diskutiert haben, dass viele Junge wieder erkennen, also später. Aber ich glaube, dass immer noch vermehrt ältere Menschen dort leben. Was in der Stadt vielleicht nicht so ist, aber in der Stadt gibt es wahrscheinlich noch andere Motivationen für Rassismus, glaube ich.
Wir haben im Vorfeld ja das Thema Neid angesprochen und das Thema Furcht oder Unsicherheit. Vielleicht ist das in so Gegenden, wo der Zuzug ja relativ gering ist, Furcht vor Veränderung, Furcht vor was Neuem. Egal, ob das jetzt das Neue oder das Neue ist, sondern einfach generell vor unbekannten Dingen und vielleicht dieser Neidfaktor, ja, warum hat der was, was ich nicht habe und dass man das irgendwie darauf oder zurückführen kann.
Was ich mir in der Stadt auch gut vorstellen kann, ist, dass es da dann vielleicht eine andere Motivation hat, weil es da auch mehr um Macht und um unter sich bleiben, Geld, wir wollen Macht nicht teilen, die exklusive Position, die ich da habe in einem gewissen System, die will ich nicht gefährdet sehen. Aber führt wahrscheinlich auch im Endeffekt wieder auf das aussieht, dass ich sage, ich fühle mich bedroht von irgendwas.
Ich glaube auch, dass das Angstthema einfach eine wahnsinnig große Rolle spielt. Bei so mittelständischen Unternehmen, sage ich jetzt, ist ja vielleicht auch die Angst da, ist der globale Konkurrenzdruck einfach auch zu groß. Vielleicht ist auch das so ein Angstfaktor, dass man sagt, kann ich mithalten, wenn einfach die Globalisierung um uns greift? Mag ich das nicht alles zusammenhalten, sodass das bei uns bleibt, dass ein mittelständisches Unternehmen vielleicht auch bleibt, einfach vielleicht diese Verwurzelung mit der Heimat, die man bedroht sieht. Und ich glaube auch, dass wirklich Furcht, Angst so diese Hauptantriebsfaktoren sind, die die Menschen dazu bewegen, erstens gewisse Parteien zu wählen und zweitens sich im Alltag zu dementsprechend zu verhalten. Und ich habe ganz besonders erschreckend gefunden bei dem Feedback, dass mir bewusst worden ist, dass ich selber sowas noch nie erlebt habe. Und das für mich in dem Moment so weit weg war, weil ich es einfach selber nie erlebt habe und gleichzeitig so nah, weil es Menschen betrifft, die mir nah sind und die ich schätze und wo ich selber nie auf den Gedanken gekommen war, irgendwie an Rassismus zu leben oder irgendwie da eine Verbindung herzustellen. Gleichzeitig habe ich letzte Woche, als ich einen Geburtstag-Zoom gehabt habe, an den Freund meiner Freundin, der Österreicher ist, als Ausländer beschimpft. Aber also eigentlich spaßeshalber. Also ja, geil. Wo ich dann selber hinterher total von mir schockiert war und gesagt habe, da hätte man jetzt diesen Alltagsrassismus. Ich habe einfach nicht nachgedacht. Ich habe mich dann hinterher bei ihm entschuldigt nochmal und gesagt, hey, sorry, das ist mir einfach so rausgerutscht. Aber genau das ist, das Nicht-Nachdenken, sich das nicht hineinversetzen, das vielleicht sogar lustig machen. Und ich war schon schockiert über meine eigene Äußerung, die ich dann gar nicht mehr lustig gefunden habe. Er hat es dann abgetan und gesagt, ach, wir machen in der Arbeit immer wieder irgendwie Ausländerwitze über uns als Österreicher. Ich habe gesagt, ja, bei den Österreichern geht es ja noch gerade. Aber im Endeffekt ist es ja das Gleiche. Und ja. Sich da mal in die Situation hineinzuversetzen und selber mal nachzuspüren, wo begegnet mir selber der Rassismus, der mir nicht bewusst ist und wo agiere ich selber so und was kann ich da vielleicht verändern, damit es meinen Mitmenschen besser geht. Das ist, glaube ich, so das, was man mit rausnehmen sollte aus so einer Diskussion. Hinterfragt euch selber, überlegt, wo seid ihr in eurem Verhalten rassistisch, auch wenn der Begriff oder das Wort so eine riesige Bedeutung hat, selbst wenn ich einen Österreicher Witz mache und einen Preisen Witz mache, dann ist da eine gewisse Prise Rassismus dabei. Und der Ton macht die Musik und die Situation spielt eine Rolle, Mimik und Gestik sind wichtig, aber versetzt euch in die Lage des Gegenübers. Ich glaube, da ist schon ganz viel geholfen und getan.
Ich kann dir da nur zustimmen, das hast du sehr, sehr gut zusammengefasst. Danke, Birgit.
Ja, und dir nochmal, Johannes, sorry, du bist mein Lieblingsösterreicher.
Ja, ich finde das einen ganz spannenden Punkt, den du angesprochen hast, unter anderem, das ist das Thema, wenn es um Veränderung geht, dann geht es um Ablehnung. Ich glaube, das ist ganz, ganz tief in die Menschen verwurzelt, da geht es nämlich dann darum, dass man an sich selber Äpfel ändern müsste oder dass einem irgendwas auf einem zukommt, das man nicht kennt. Man muss sie vielleicht umstellen, man müsste sich was anderes anschauen und der Prozess ist was, das wollen die Menschen einfach nicht gern machen. Der Mensch, der wurschtelt gern da in seinem ewigen, immer dasselbe dahin und da fühlt er sich wohl, da fühlt er sich sicher, da weiß er, wer ihm begegnet. Das gibt ihm einfach Sicherheit. Es ist jetzt würde ich fast sagen, das ist Heimat.
Ja, ja. Wenn man jetzt gerade dieses Thema so ein bisschen auf unsere aktuelle Corona-Situation bezieht, dann fühlt man sich aber vielleicht auch genau in so einer Situation, in so einer Region, die eben auch eigentlich von den Grenzen oder von dem Austausch, jetzt gerade in unserem Fall zu Tschechien und Österreich, eigentlich erlebt. Wir sind eigentlich eine Transitregion. Da gibt es diese Grenzen normalerweise nicht. Und jetzt sorgt uns aber die Politik in einigen Bereichen unsere eigenen Grenzen auf, ich formuliere es mal so. Und dann kann man schon das Gefühl haben, dass man in einer Region lebt, die bei der Politik vielleicht zu wenig Beachtung findet. Weil dieses Nicht-Beachten dieser Grenzen, die es gibt, nicht in Form von, da muss jetzt eine Grenze sein und da dürfen die Leute nicht mehr ein und nicht mehr raus, sondern diese grenzübergreifende Zusammenarbeit, der Versuch, grenzübergreifend Lösungen zu finden. Wie gehe ich denn mit Leuten um, die pendeln, die in der Tschechei arbeiten oder umgekehrt oder in Österreich oder umgekehrt? Das ist ein Thema, das vielleicht auch momentan ein bisschen zu kurz kommt. Und da, glaube ich, ist also so eine Wurzel irgendwie, die dann unzufrieden macht und die dann Furcht und Angst und Missgunst und Neid auslöst. Weil einfach eine Benachteiligung da ist, eine faktische. Also wenn ihr in einer Grenzregion lebt und natürlich vielleicht die Zahlen steigen, die Corona-Infektionen, weil man einfach unterschiedliche Strategien fährt und dann einen höheren Wert hat und dann deswegen diese und jene Begünstigungen nicht hat, dann wird man als Grenzregion vielleicht benachteiligt. Ich weiß nicht, vielleicht los. Ihr gerne einen Kommentar da. Uns ist bewusst, dass das ein sehr, sehr subjektives Thema ist. Wir versuchen es objektiv zu beleuchten und natürlich merkt ihr, da sind Emotionen dabei und da sind ganz viele ja, natürlich ein persönliches Empfinden dabei. Das ist uns ganz wichtig, das nochmal zu betonen, dass das differenziert betrachtet werden muss und wir einfach versuchen, so ein bisschen Überblick zu schaffen und unsere persönliche Meinung damit einfließen zu lassen.
Ich möchte nur einen Satz anschließen. Mir fällt das gerade ad hoc in der Stadt ganz gehäuft auf, wie viel Rassismus das eigentlich gibt oder wie beschränkt man in unserem Denken sind oder wie eingekastelt der Geist ist, weil ich gerade in einer speziellen Einrichtung arbeite, wo ich mit wahnsinnig vielen Menschen in Kontakt komme. Und die Sätze, die mir da entgegenkommen, da muss ich jeden Tag so viel drüber nachdenken, wie die Leute, wenn die in einem Schritt aus der Komfortzone raus müssen oder sie mit was beschäftigen müssen, das sie nicht in ihrem Kastel befindet, dann ist es sofort Ablehnung, die da kommt. Und zwar rigorose Ablehnung. Es gibt eher Aggression, wenn ich über diese Grenze hinausgehen muss.
Aber vielleicht war das ganz gut, einfach zum sagen, dass man so eine Art Rassismus ermerkt, wenn man das Gefühl hat, man wird ungleich behandelt. Vielleicht ist das ein Streben nach oder ein Bedürfnis nach Gleichberechtigung. Die es einfach in vielen Bereichen nicht gibt. Ich kann auch nicht sagen, der kriegt die Rente und der kriegt die gleiche Rente, obwohl man sich eigentlich selber darum kümmern muss.
Das ist übrigens auch eine wesentliche Definition. Rassismus gibt es eigentlich nur, weil es Ungleichheit in der Gesellschaft gibt. Das ist, finde ich, sonst gab es diese Thematik gar nicht. Ja. Was, finde ich, eine super Überleitung ist zu unserem anderen Thema, das wir da besprechen wollten. Weil ich möchte die Frage in den Raum stellen, Birgit, braucht man Grenzen überhaupt? Wir haben so viele Beispiele, wo man gut ohne Grenze kannten oder wo es ohne Grenze geht. Ich habe mir das auch während wir angefangen haben, jetzt wieder Grenzen zuzusperren innerhalb von Corona, habe ich mich schon gefragt, wieso machen wir das oder wieso gibt es das überhaupt? Unser Nationalpark zum Beispiel, der zeigt uns das, wie man gut über die Grenzen hinweg existieren kann, wie Grenzen einfach an Gültigkeit verlieren, dass Grenzen nicht braucht.
Ja, der Nationalpark hat ja auch so einen schönen Slogan, Natur, Natur sein lassen. Und wenn man das ummünzt auf Mensch, Mensch sein lassen, kann man da ganz viel davon lernen, dass das egal ist, ob ich jetzt ein Borkenkäfer bin oder Wolf oder ein Luchs oder eine Fichte oder eine Buche. Man kann auch vielleicht ganz gut in Symbiose miteinander existieren.
Irgendwie kann doch jeder von jedem lernen. Und es ist doch eine Bereicherung, darf ich sagen. Das, was jeder mitbringt an Kultur oder an Sprache oder was es auch immer ist, das kann nur bereichernd sein für einen selber. Das bringt mich weiter, ich kann mich weiterentwickeln, ich kann über meinen Tellerrand ausschauen, erweitert den Horizont, befreit von Engständigkeit. Sag jetzt mal ganz böse.
Und der Nationalpark ist ja einfach auch so eine grenzenlose Waldwildnis und darf es auch sein. Und die Betonung liegt auf grenzenlos. Der Bayerische Wald ist ja quasi angegrenzt an den Nationalpark Šumava in Tschechien. Und da sagt auch nicht einer, ja, jetzt da hört er auf und da geht der andere weiter, sondern das ist einfach ja, ein fließender Übergang. Mhm. Eine grüne Grenze.
Die grüne Grenze ist eine Grenze, die keine Grenze ist eigentlich, oder? Das ist das Schöne an dem Stickel auch, dass das eigentlich sie über die Grenzen hinwegsetzt. Also das ist jetzt ist natürlich ein bisschen philosophisch, aber das ist das, wo es uns nochmal deutlich macht, dass keine Grenze gibt. Es ist einfach ein Gebiet, das zusammenkehrt und das, da, wo man nicht sagen kann, ja, da hört das eine auf und da fängt das andere an. Es existiert doch auch nur im Verbund, oder nicht? Alles miteinander.
Ja, genau, da hast du recht.
Der tschechische Horst, der redet auch nicht tschechisch. Und der bayerische Horst, der redet auch nicht bayerisch, sondern der redet Horst, oder? Du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß, was ich meine. Aber du sprichst einen ganz interessanten Aspekt an, weil, da haben wir es als Germanistinnen vielleicht einfacher, Sprache ist der Schlüssel zum Erfolg. Und wenn die Kommunikation nicht passt, weil ich einfach gewisse Sprachbarrieren habe, sei es jetzt einfach von meinem natürlichen Sprachgebrauch oder von dem, was ich einfach kann, wenn ich einen beschränkten Wortschatz habe, dann kann ich vielleicht in gewissen Punkten auch einfach nicht mitreden. Es ist also, wenn ich nicht weiß, wie ich mich ausdrücke, dann stehe ich irgendwo an und dann bin ich kein Teil einer Diskussion oder eines Gesprächs, sondern dann stehe ich daneben und schaue zu und verstehe es nicht. Und das generiert auch wieder irgendwie ja, eine Ausgrenzung und Angst vor was Unbekanntem. Und ja, der Dialog muss sein und die Kompetenzen, die man dazu braucht, um so einen Dialog auf auf einer gleichen Ebene zu führen, die muss man lernen und einüben. Das ist ein Prozess, der dauert. Ja, da kann jeder von uns einfach auch was dazu tun. Und egal, wie ich in diese Kommunikation trete, ob jetzt dann der tschechische Hus einmal mit seiner Pfote rüberwinkt zum Bayerischen oder wir einfach nur Hallo sagen und Guten Morgen und uns einfach mit Respekt behandeln. Ich glaube, darum geht's.
Wie ist es zum Beispiel am Dreisessel, da gibt es ja die...
Grenzsteine, meinst du?
Ja, da fühlt man ja quasi, dass es eigentlich keine Grenze gibt, weil es gibt faktisch ja keine Grenze. Also,
ich weiß nicht, warst du schon mal an die Grenzsteine am Dreisessel?
Ich war schon einmal dort, aber das ist schon echt lang her.
Aber kannst du dich erinnern, wie die angeordnet sind?
Ja.
Es ist, finde ich zumindest, eine Kreisform. Also aus drei kann man natürlich keinen Kreis bilden, aber wenn man es einbildet, dann ist es eine Einheit. Mhm. Und in die eine Richtung geht es durch und in die andere geht es durch und in die andere geht es durch und in der Mitte. Also es ist ein Platz in der Mitte und die Grenzsteine sind außenrum und der gehört alle. Das behaupte ich jetzt einfach.
Sehr gut. Ein Kreis ist ja auch ein Zeichen für, der hat ja keinen Anfang und kein Ende. Also das ist ja ein super Symbol, finde ich, für Grenzenlosigkeit. Darf ich einfach mal so behaupten.
Sehr schön.
Wie begegnet man sich da oben, wenn man da ist? Sind wir da, kehren wir da alle zusammen? Oder sagt der Tschech nichts zum Bayern? Oder sagt der Bayern nichts zum Tschechen? Oder?
Also ich weiß nicht, mir ist es relativ wurscht, ob der Wanderer, den ich da triff, ein Tschech ist oder ein Bayer oder ein Preis oder irgendjemand anderer. Unter Wanderern grüßt man sich, man sagt Servus und man merkt eh, ob jemand Lust auf einen Schmerz hat oder nicht oder ob er einfach für sich sein mag und weitergeht. Aber ein grüß dich Servus, das ist auch weit drin, würde ich sagen.
Ja, mir fällt noch was ein. Wir haben in unserer letzten Folge haben wir uns ja doch den einen oder anderen Rassismus geleistet, fällt mir gerade auf. Kannst du das rekapitulieren? Wir haben nämlich...
Wir haben die Preise ein bisschen blöd angeredet und, ja, genau. und die im vorderbayerischen Wald und die Stotterer.
Ja, genau. Ist das, aber ich meine, ist das was in unserer Kultur verankert ist? Also muss man das echt zugeben? Muss man sagen, hey, wenn du im Bayerischen Wald geboren bist, dann liegt dir der Rassismus im Blut. Ich meine, das ist doch ein Armutszeugnis, jetzt sind wir ganz ehrlich.
Darüber muss ich nachdenken. Das kann er dann nicht beantworten, so jetzt ad hoc.
Das ist, finde ich, ein ganz krasser Satz. Aber wir haben, also wenn man es genau nimmt, ist es ja auch wenn das natürlich für uns ein völliger Spaß ist und ein Witz ist und wir das überhaupt nicht ernst meinen, ist es trotzdem schon allein dem Preisen des Abzumsprecher, dass er der Menschlichkeit irgendwie entbehrt, weil man als Preis titulieren und dass man nicht nocker dem Abersee sehen wollen und dass er am liebsten daheim bleiben sollte, da die durchaus sagen, das hat einen intoleranten Grundcharakter.
Können wir doch nicht eine Ausnahme machen?
Den finde ich super. Vielleicht haben wir das Wort Rassismus in Intoleranz.
Ja.
Wechseln, weil das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein gefälligeres Wort ist, aber.
Vielleicht möchte man sich das dann selber scheren, indem man sagt, man ist nicht rassistisch, sondern intolerant. Ich weiß nicht, man muss das Kind auch beim Namen nennen und sich damit auseinandersetzen und was man dann damit macht, muss man eh für sich selber entscheiden. Ich finde einfach so als Quintessenz dieses Gesprächs ist mir persönlich wichtig, dass man einfach in die Kommunikation treten muss, dass man reden muss, dass man respektvoll mit sich und anderen umgehen muss und sie eröffnen muss. Es spricht überhaupt nichts dagegen, ein Heimatgefühl zu haben. Und das äußern wir ja in unserem Podcast auch, dass man sagt, wir fühlen uns am Bayerischen Wald zugehörig. Das ist ja auch alles völlig okay, solange ich niemanden damit verletze. Und einfach mal die Perspektive zu wechseln und zum Schauen, hey, was richten das auch, was ich da gerade mache mit meinem Gegenüber, dann ist es auch völlig okay. Und ich bin mir sicher, ich kann mit dem Johannes auch beim nächsten Bierchen über einen Österreicher Witz lachen.
Das ist ein gutes Schlusswort. Ich möchte noch einen Satz sagen, dass dieses Grenzenthema gerade für uns ja ein spezielles Thema ist, dadurch, dass du ja unmittelbar, also wirklich nah an mehreren Grenzen wohnst. Und wir ja in einer Grenzstadt auch studiert haben, da wo man ja auch, also wirklich, da gibt es auch faktisch keine Grenze in dem Sinn. Also wir sind ja auch, wir sind Radl gefahren, da haben wir ständig über Grenze gefahren quasi. Wir haben in den Biergarten gefahren. Die schönen Biergarten, muss man zugeben, die sind vielleicht auf der anderen Seite von der Grenzklinge. uns betrifft das Thema ja wahrscheinlich noch viel mehr, als es sonst jemand tut, der vielleicht in der Mitte von Deutschland redet, der wohnt, der hat da gar nichts damit zu tun. Wir haben eine gelebte, finde ich, eine gelebte Grenzenlosigkeit. Also wir haben ein gelebtes Miteinander und eine gelebte Toleranz. Wir mengen uns, wir schätzen uns und also so darf ich das von mir sagen und oder von uns sagen, wir haben das ist eine Bereicherung, das Zusammenleben.
Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich, Kathi. Wie interpretierst du denn dann das bayerisch geläufige Mir sein mir?
Das ist ein sehr spannender Satz. Da habe ich schon ganz oft drüber nachgedacht. Schon mal nur, weil es einen Verein gibt, der sich diesen Slogan auf alles Mögliche draufschreibt, wo ich mich ehrlich gesagt manchmal auch fragen muss. Dieses Mir sein mir ist eher, finde ich, ein Rückschritt als ein Fortschritt. Das geht für mich in die verkehrte Richtung. Das Mir sein mir, das heißt, ich tue weiterhin oder beziehungsweise ich bilde weiterhin eine Grenze um das um, was ich als mir bezeichne, also um mein kleiner, beschränkten, gehirnmäßigen Einzugsbereich und wahrscheinlich auch mein lokalen, mein sprachlichen, weil mir sein mir, das verstehen nur die, wo das auch reden. Das ist das, ich grenze mich gegenüber anderen ab und ich bleibe da, wo ich bin und was außerhalb passiert, das interessiert mich nicht. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Für mich ist das kein Satz, den ich unterstützen kann.
Dann darf ich da einmal das Forum für Feedback öffnen wollen. Also lasst uns doch gern eure Meinung zu dem Thema da. Wir freuen uns super über Feedback. Auch zu dem Satz, zu dem Slogan. Lasst uns einfach wissen, was ihr das holt, wie ihr das seht. Was über unsere Folge denkt, über unseren Podcast, bewertet es uns auch gerne. Ja, und wir freuen uns, wenn wir uns wieder singen und wieder hören und ihr uns wieder einschaut.
Pfiat denk, habt eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal.
Pfiat denk, servus. Da 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 da